Herzlich willkommen. Hier ist eine neue Podcast-Folge aus der Serie Noch Fragen. Und Sie hören schon, es gibt eine neue Podcast-Musik. Die heißt passenderweise The Beauty of Mars von Maiden. Ich schaue mal, ob ich die Quelle noch ein bisschen genauer raussuchen und auf die Internetseite schreiben kann. Mir hat die Musik gefallen und, naja, wie sie heißt natürlich auch, reden wir über die Schönheit der Mathematik. Reden wir diesmal ganz konkret über den Rang von Matrizen. Das ist die spezielle Podcast-Folge zum Thema Rang. Tricks, Tipps, Fehler, typische Fragen, Beispiele, To-Do und Not-To-Do. Eine bunte Mischung. Los geht's mit Beispielen. Beispiel 1. Da soll einfach der Rang ausgerechnet werden. Das ist so die Art Fragestellung, die man in der Klausur haben könnte oder die auch in der mündlichen Prüfung drankommen könnte. Ich schreibe Ihnen eine Matrix hin und sage, rechnen Sie doch mal bitte den Rang der Matrix aus. Naja, was kann man da machen? Zum Beispiel kann man das Dreiecksverfahren aus der Vorlesung anwenden, die Matrix also so umformen, dass sie hinterher Dreiecksgestalt hat und dann kann man den Rang einfacher ablesen als bei so einer handelsüblichen Matrix, wo alles durcheinander ist. Hier ist eine Matrix, A, und ich lese wieder die Zeilen nacheinander vor. 1, 2, 3. 1, 5, 3 und minus 1, minus 1, minus 5. Jetzt kommt das Dreiecksverfahren. Na, was sehen wir? Wir wollen die 3 oben rechts loswerden und dann noch die 2 oben in der Mitte. Das heißt, wir benutzen zuerst die Additionsmatrix A, 1, 3, minus 3. Dann kommt raus die Matrix 1, 2, 0, 1, 5, 0 und minus 1, minus 1, minus 2. Und jetzt wollen wir noch die 2 oben loswerden. Da benutzen wir die Additionsmatrix A12 minus 2. Und herauskommt 100, 130, minus 1, 1, minus 2. Das ist eine wunderbare untere Dreiecksmatrix. So, jetzt haben wir da Zeilenvektoren. U1, U2, U3. U1 ist 100, U2 ist 130 und U3 ist minus 1, 1, minus 2. Und wenn das jetzt eine Prüfungssituation wäre, dann würden Sie jetzt hier weiter erklären, wie Sie auf den Rang kommen. Und spätestens dann würde ich Sie wahrscheinlich fragen, was ist denn eigentlich der Rang? Und da wäre gut, wenn Sie dann sowas sagen würden wie, naja, der Rang ist die Dimension des Zeilenraums. Und dann frage ich nach, was ist denn der Zeilenraum? Na, der Zeilenraum ist das Erzeugnis der Menge der Zeilenvektoren der Matrix. In diesem Fall ist also der Zeilenraum das Erzeugnis der drei Zeilenvektoren U1, U2, U3. Und häufig frage ich dann nochmal nach, naja, woher kommen denn diese Zeilenvektoren, in welchem Vektorraum liegen die? Das heißt, von welchem Vektorraum ist jetzt der Zeilenraum ein Teilraum? Solche Dinge könnte ich da fragen. Und dann wäre hier sowas gut wie, naja, die Zeilenvektoren kommen aus R hoch 3. Jedenfalls, wenn wir die ganzen Zahlen, die da stehen, als reelle Zahlen interpretieren, das machen wir jetzt einfach mal. Häufig gebe ich auch eine Vorgabe und sage, die Matrix kommt aus M3 kreuz 3R. Naja, dann haben wir da jetzt also drei Vektoren aus R hoch 3 und die erzeugen einen Teilraum des R hoch 3. Und dann haben wir schon mal eine Begrenzung, welche Dimension der haben kann. Der hat mindestens Dimension 0 und höchstens Dimension 3. Der Rang der Matrix ist also schon mal da auf ganz natürliche Weise begrenzt. Und jetzt haben wir gesagt, der Rang ist die Dimension des Zeilenraums. Das heißt, es ist die Dimension des Raumes, der von den drei Zeilenvektoren U1, U2, U3 aufgespannt wird. Und eine Idee, wie man da jetzt vorgehen kann, ist, dass man mit der ersten Zeile anfängt und dann mal guckt, was ist denn das für ein Vektor? Hier ist das 1, 0, 0. Was ist das Erzeugnis davon? Das ist ein eindimensionaler Teilraum von R hoch 3. Der besteht aus allen Vektoren, wo in der ersten Komponente irgendwas steht und danach kommt 2 mal 0. Dann gucken wir uns die zweite Zeile an und sehen, A, der zweite Zeilenvektor liegt nicht im Erzeugnis des ersten. Wenn ich den jetzt also noch dazu nehme, entsteht ein Raum, der eine größere Dimension hat als 1, nämlich Dimension 2. Man könnte jetzt auch hergehen und sagen, die Menge, die aus den ersten beiden Zeilenvektoren der Matrix besteht, ist über R linear unabhängig. Das heißt, die Menge dieser beiden Zeilenvektoren bildet eine Basis für das Erzeugnis. Die Anzahl der Basisvektoren ist 2, also ist die Dimension des Raumes 2. Jetzt kommt der dritte Vektor dazu. Da könnte man jetzt auch wieder argumentieren, na, wenn ich den dritten dazu nehme, dann entsteht eine größere linear unabhängige Menge. Die hat 3 Vektoren, also hat das Erzeugnis Dimension 3. Was Sie auch machen können, ist, dass Sie wieder hingucken und schauen, ist der dritte Vektor im Erzeugnis das wir vorher angeguckt haben, also im Erzeugnis von U1 und U2? Wenn ja, dann vergrößert die Dimension sich nicht, wenn wir den noch mit dazu nehmen. Aber wenn er nicht im Erzeugnis liegt, dann vergrößert sich die Dimension. Das ist so etwas, so kann man argumentieren. Man kann immer schauen, ändert sich die Dimension des Teilraums, den wir da erzeugen, je nachdem, welche Vektoren aus der Matrix wir jetzt noch mit dazu nehmen. Das sind so die beiden wesentlichen Argumentationslinien. Man guckt immer das Erzeugnis an und schaut, wird die Dimension größer? Die andere Argumentation ist, dass man Vektoren dazu nimmt und immer guckt, bleibt die Menge an Vektoren linear unabhängig oder nicht. Vorsicht, ich werde nachher bei den Not-to-Dos nochmal darauf hinweisen, wenn man mit linearer Unabhängigkeit argumentiert, dann kann das dazu führen, dass man Fehler macht oder dass man zumindest Dinge sagt, die so, wie man sie dann sagt, falsch sind, obwohl man vielleicht das Richtige meint. Das erkläre ich nachher nochmal genauer. Gut, hier kam jetzt Rang 3 raus. Das heißt, wenn ich jetzt fragen würde, ist denn der Rang der Matrix voll, dann würden sie sagen, ja. Was noch? Man könnte sich die drei Zeilenvektoren angucken und könnte nachrechnen, dass die ein erzeugendes System für R hoch 3 sind oder bilden. Und dann könnte man argumentieren, dass es eine Basis gibt für R hoch 3 mit drei Elementen und deswegen hat auch jedes minimale erzeugendes System für R hoch 3 drei Elemente und U1, U2, U3 bildet ein erzeugendes System für R hoch 3. Das ist minimal, denn wenn man da jetzt noch was wegnehmen könnte, dann hätte R hoch 3 gleichzeitig Dimension 3 und eine kleinere Dimension, das geht nicht. Also bilden die schon ein minimales erzeugendes System und die Anzahl ist 3. Deswegen muss es jetzt eine linear unabhängige Menge sein. Dementsprechend ist dann dann haben wir eine linear unabhängige Menge, die aus den drei paarweise verschiedenen Zeilenvektoren der Matrix besteht. Und dann könnte man auch wieder sagen, der Rang ist 3. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, hier kommt noch ein Beispiel. Wieder ist die Frage, wie berechnen wir den Rang? Und die Matrix heißt jetzt C. Ich lese wieder Zeile für Zeile vor. 204, 231, 111. Wieder kommt das Dreiecksverfahren. Die beiden Matrizen, die ich benutze, sind A13 minus 2 brauche ich. Und dann brauche ich noch A231, wenn ich mich nicht täusche. Genau, und dann kommt nämlich folgende Matrix raus. 200, 230 und 110. So. Die Gewitzten unter Ihnen sehen jetzt schon, da ist eine Nullspalte. Und wir wissen ja, dass die Dimension des Spaltenraums und die Dimension des Zeilenraums gleich sind. Die Dimension des Spaltenraums kann jetzt schon mal nicht 3 sein, sondern höchstens noch 2, weil da eine Nullspalte ist. Das heißt, Sie wissen jetzt schon, dass der Rang nicht voll ist. Und wenn Sie sowas sehen und sagen, freue ich mich. Jetzt können Sie aber auch wieder Zeile für Zeile durchgehen und gucken, wie ändert sich die Dimension des Erzeugnisses. Wir nennen jetzt die Zeilenvektoren W1, W2 und W3. Und dann gucken wir, der erste W1, 200, der erzeugt jetzt wieder einen Teilraum von R hoch 3 der Dimension 1. Wenn wir den zweiten dazu nehmen, dann sehen wir, der zweite Zeilenvektor liegt nicht im Erzeugnis des ersten. Das heißt, die beiden Vektoren zusammen erzeugen einen Teilraum von R hoch 3 der Dimension 2. Und dann kommt der dritte Zeilenvektor, 110. Und dann sehen wir, den kann ich jetzt aber darstellen mit den anderen beiden. 110 kann ich nämlich schreiben als 1/6 mal 200 plus 1/3 mal 230. Und damit liegt 110 im Erzeugnis der ersten beiden Zeilenvektoren. Und das bedeutet, dass die Dimension des von den drei Zeilenvektoren erzeugten Teilraums von R3 nur 2 ist, obwohl das drei Vektoren sind. Der Rang ist also 2. Hier bei dieser Matrix, da hätte man es auch anders machen können. Man hätte die Spalten anschauen können. Dann muss man nur kurz sagen, warum da das Gleiche rauskommt. Und dann sagt einem die Nullspalte, dass der Rang höchstens 2 ist. Und dann muss man bei den anderen beiden nur noch gucken, ob der eine im Erzeugnis des anderen liegt. Das wäre hier ein bisschen schneller gegangen. Wichtig ist vielleicht, dass man in solchen Momenten noch an sowas denkt wie, Zeilen und Spalten sind egal, denn der Rang ändert sich beim Transponieren nicht. Und beim Umformen zu einer unteren Dreiecksmatrix mit Additions- oder Tauschmatrizen ändert der Rang sich auch nicht. Das heißt, dass der Rang der Dreiecksmatrix, die wir uns angucken, wirklich derselbe ist wie der Rang der Ursprungsmatrix. Das sind Dinge, bei denen ich gerne mal nachfrage und da wäre dann gut, wenn Sie das wüssten und sich nicht einfach nur dieses Verfahren gemerkt hätten. Ja, soweit. Beispiel 3. Manchmal frage ich auch völlig anders und auch das kann in der Klausur oder in der mündlichen Prüfung passieren. Da geht es nämlich nicht darum, von einer Matrix, die ich Ihnen gebe, den Rang zu bestimmen, sondern Sie sollen selbstständig Matrizen hinschreiben, die einen vorgegebenen Rang haben. Das kann dann zum Beispiel so aussehen. Schreiben Sie mir nochmal eine 4x4-Matrix hin über R, die Rang 2 hat. Und für solche Fälle empfehle ich Ihnen, sich einfach innerlich so eine kleine Bibliothek von Beispielen anzulegen. Die Beispiele können babyleicht sein, das ist mir völlig egal. Ich habe hier das Einfachste hingeschrieben, was mir eingefallen ist. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 und dann zwei Nullzeilen. Das ist eine 4x4-Matrix, die so einfach ist, wie man sich das nur vorstellen kann, die Rang 2 hat. Das heißt, die Frage ist beantwortet. Es ist total babyleicht zu sehen, warum die Frage beantwortet ist. Denn wenn Sie die ersten beiden Zeilenvektoren nehmen, dann erzeugen die einen zweidimensionalen Teilraum von R auf 4 und die beiden Nullzeilen geben nichts Neues dazu. Das heißt, natürlich ist der Rang 2. Und von dieser Bauart kann man sich noch mehr Beispiele basteln. Ich würde Ihnen empfehlen, bis zur Größe 5x5 einfach mal sich so einfache Beispiele abzuspeichern, die Sie nachts um 3, wenn man sie weckt, abrufen könnten. Denn in der Prüfung frage ich gern mal sowas und dann ist toll, wenn Sie schnell ein Beispiel haben und nicht lange rumbasteln müssen. Und je einfacher die Beispiele sind, desto leichter ist es für Sie zu erklären, warum die das erfüllen, was ich gerne haben möchte in der Frage. Genauso sinnvoll zum Üben sind diese Matrix-Sudokus. Da werde ich Sie auch im Workshop nochmal mit bombardieren. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Matrix 1, minus 1, 2 und dann eine Freistelle. Das heißt, die Matrix hat die Größe 2 kreuz 2, sagen wir mal wieder über R. Und jetzt frage ich Sie, ist es möglich, da was einzusetzen, sodass der Rang der Matrix 0 ist? Und dann sagen Sie hoffentlich, nein, das ist nicht möglich, denn da steht was von 0 Verschiedenes drin, deswegen hat die Matrix mindestens Rang 1. Okay, ist denn Rang 1 möglich? Ja, dann sehen Sie hoffentlich, dass das geht, wenn man unten in der leeren Stelle eine minus 2 einsetzt. Denn dann ist der zweite Zeilenvektor ein Vielfaches vom ersten. Dementsprechend erzeugen die beiden zusammen einen eindimensionalen Teilraum von R Quadrat, der Rang ist 1. Und genauso können Sie sich aber auch überlegen, wie man auf Rang 2 kommt, indem Sie unten in die Lücke eine 0 schreiben. Überlegen Sie mal bitte selbst, wie man sehen kann, dass das dann eine Matrix von Rang 2 ist. Genauso bei größeren Matrizen, das wäre super, wenn Sie da einfach auf Nachfragen sowas beantworten könnten wie, was passiert, wenn ich da das einsetze, oder ändern Sie die Matrix doch mal so, dass sie einmal Rang 2 hat und einmal Rang 3 oder solche Späße. Das waren meine Beispiele. Jetzt trinke ich einen Schluck und dann kommen typische Fragen, die ich stelle oder die in der Klausur so oder so ähnlich drankommen könnten. Tatsächlich merke ich, dass ich immer mehr über die Klausur hinausdenke und in Richtung mündliche Prüfung, denn da kann man natürlich andere Sachen fragen als in der Klausur. In der Klausur hat man häufig eher so rechenlastige Aufgaben oder Argumente, die dann ähnlich sind zu Dingen, die wir in der Vorlesung gemacht haben, wohingegen man in der mündlichen Prüfung auch schön mal nach Zusammenhängen fragen kann. Und die typischen Fragen, die ich jetzt hier bespreche, die orientieren sich eher daran, was in der mündlichen Prüfung dann zum Thema Rang so drankommen könnte. Ich frage gern nach Beispielen mit vorgegebenem Rang, haben wir gerade besprochen. Also zum Beispiel, schreiben Sie mir doch mal eine 3x3-Matrix hin mit Rang 2. Oder ergänzen, Thema Matrix-Sudoku. Dann frage ich sehr gerne, was ist denn der Rang einer Matrix genau? Woran erkennen wir, dass der Rang voll ist? Was heißt, dass der Rang voll ist? Und was für Informationen gibt uns das über die Matrix? Da wäre toll, wenn Sie dann sowas wissen wie, naja, wenn die Matrix quadratisch ist und der Rang voll ist, dann ist die Matrix invertierbar. So, das wäre zum Beispiel schön. Welche Bedeutung hat der Rang einer Abbildungsmatrix? Da wäre toll, wenn Sie sagen würden, na, das ist die Dimension des Bildes. Das heißt, wenn eine Abbildungsmatrix vollen Rang hat, dann bedeutet das, dass die Abbildung surjektiv ist. Sowas, das wäre toll, wenn Sie sowas wüssten. Bei der Definition ist mir wichtig, dass Sie sich eine Formulierung merken, die korrekt ist. Es muss nicht Wort für Wort das sein, was ich in der Vorlesung als Definition hingeschrieben habe. Das ist übrigens bei allen Begriffen so. Sie dürfen gerne von der Formulierung in der Vorlesung ein bisschen abweichen. Wenn Sie sich als Definition etwas merken, was nicht die Definition ist, sondern was wir irgendwo bewiesen haben, was äquivalent dazu ist, dann sagen Sie bitte, ich habe mir das gemerkt, wir haben gezeigt, dass das äquivalent ist zur Definition, ich habe mir die Definition nicht gemerkt, weil, keine Ahnung, weil ich das immer falsch formuliert habe oder weil ich da irgendwas nicht verstanden habe oder so, dann freue ich mich zwar nicht, aber immerhin sehe ich, dass Sie verstanden haben, dass das, was sie sich gemerkt haben, gleichwertig dazu ist und dass es nicht der Wortlaut ist. Das heißt, sie behaupten dann nicht, ich hätte es anders definiert, als ich es tatsächlich getan habe. Beim Rang passiert das so oft, dass die Leute da einfach sich irgendwas merken, was nur so halb stimmt, oder sie merken sich irgendwas aus dem Verfahren, wie sie es ausrechnen. Dann kommen da Kraut und Rüben. Und damit kann man mich wirklich zur Verzweiflung bringen. Bei den Not-to-Dos werde ich das noch kommentieren. Damit es jetzt einmal richtig da ist, wenn ich Sie frage, was der Rang einer Matrix ist, dann würde ich Sie herzlich bitten, dann sowas zu antworten wie: Das ist die Dimension des Zeilenraums über dem Körper, über dem die Matrix definiert ist. Oder: Der Rang einer Matrix ist die Dimension des von der Menge der Zeilenvektoren aufgespannten Teilraums. Und dann von, dann können Sie ja zum Beispiel sagen, na, wenn es 5 Spalten gibt zum Beispiel, dann ist es halt ein Teilraum von k hoch 5 oder r hoch 5 oder so. Wenn Sie das noch dazu sagen, super. Aber bitte seien Sie mit den Begriffen da sehr genau. Der Rang ist die Dimension von etwas. Und Sie sollten erklären können, was das etwas ist, nämlich der Zeilenraum. Was ist der Zeilenraum? Das ist der Vektorraum, der von der Menge der Zeilenvektoren der Matrix aufgespannt wird. Das ist mir deshalb wichtig, weil in den Verfahren man dann manchmal anfängt, so zu argumentieren, dass man vergisst, was die Bedeutung des Ranges eigentlich ist. Bei dem Zusammenhang zu Abbildungsmatrizen, da freue ich mich, wenn Sie dann noch mehr wissen. Zum Beispiel, ja, wenn die Abbildungsmatrix quadratisch ist und der Rang voll ist, dann ist die Matrix invertierbar, dann ist auch die Abbildung invertierbar. Sowas ist schön, das ist dann quasi schon ein Bonus, darüber freue ich mich. Aber vor allem wäre toll, wenn einfach die Definition mal sitzen würde. Das war schon häufig in Prüfungen mein absoluter Albtraum, was für schreckliche Sachen beim Thema Rang gekommen sind. Und damit sind wir beim Thema To-Do und Not-To-Do. Wir fangen mit den To-Dos an. To-Do, Sie sollten das Dreiecksverfahren üben. Und zwar deshalb, weil man bei Dreiecksmatrizen den Rang häufig einfacher ablesen kann als bei unordentlichen Matrizen. Das ist nur eine Empfehlung. Sie müssen das nicht machen. Sie können sich irgendwas anderes merken, wie man den Rang bestimmen kann. Aber ich finde das praktisch. Und da man das Umwandeln in Dreiecksform so oft braucht, lohnt es sich sowieso, das zu üben. Ich sage nur lineare Gleichungssysteme und sowas. Invertieren. Bitte üben Sie, den Rang abzulesen. Bitte üben Sie, zu sehen, was der Rang ist und gleichzeitig aber auch begründen zu können. Also nicht einfach nur, das sehe ich, sondern ja, wie genau sehen Sie das denn? Und da sind wir bei Punkt 3. Bitte üben Sie die Erklärungen dazu. Ich habe vorhin in den Beispielen ja immer noch mal dazu gesagt, hier, so sind die Zeilenvektoren, jetzt gucken wir uns das Erzeugnis von dem einen an, dann gucken wir, liegt der nächste da drin. Diese Art von Erklärung sollten Sie parat haben. Ob ich dann wirklich so im Detail danach frage, das ist ja gar nicht klar. Aber es wäre toll, wenn Sie auf Nachfrage an solchen Stellen dann noch mehr Erklärungen liefern könnten. Dann immer wieder der Rückbezug auf die Definition. Warum gucken wir denn, ob der zweite Zeilenvektor im Erzeugnis des ersten liegt? Naja, weil wir insgesamt gucken wollen, wie groß ist die Dimension des Zeilenraums. Und die Dimension des Zeilenraums ist ja umso kleiner, je mehr von den Vektoren, die wir da sehen, im Erzeugnis liegen von Vektoren, die wir vorher schon angeschaut haben. Bei Dreiecksmatrizen kann man gut so vorgehen, von oben nach unten. Dann, so dieses, was sind die Zeilenvektoren, wo liegen die überhaupt, in welchem Vektorraum, wo arbeiten wir da? Das sind alles Rückfragen, die manchmal kommen, wenn ich das Gefühl habe, dass Leute nicht so richtig wissen, was sie da tun. Das nächste To-Do wäre, dass man die Zusammenhänge übt. Also zum Beispiel, voller Rang bei quadratischen Matrizen heißt, die Matrix ist invertierbar. Was bedeutet das? Wie rechnet man das Inverse aus? Wie war das nochmal mit Abbildungsmatrizen? Was bedeutet der Rang da? Dann kommt man auf die Dimension vom Bild, dann kommt man vielleicht auf die Dimensionsformel für lineare Abbildung. Das sind die Zusammenhänge, die ich meine. Wenn da irgendwas bei Ihnen schon automatisch kommt, dann freue ich mich erstens. Und zweitens ist es auch häufig eine schöne Überleitung zum nächsten Thema in der Prüfung. Das bedeutet für Sie, dass bei allen Zusammenhängen, die Ihnen sehr klar sind und die Sie gut verstehen, Sie auch eine Möglichkeit haben, ein bisschen mitzugestalten, wohin die Prüfung geht, indem Sie nämlich diese Zusammenhänge erklären. Und dann komme ich vielleicht auf die Idee zu sagen, ah ja, super, dann reden wir doch jetzt mal über die Dimensionsformel und dann reden wir über lineare Abbildungen und über Abbildungsmatrizen. Ja, und das letzte To-Do, Beispiele. Bitte selbst Beispiele überlegen, Beispiele parat haben für gewisse Situationen, nach denen ich vielleicht frage. mit Beispielen arbeiten, um immer wieder zu üben, zu argumentieren, um auch Sonderfälle zu erkennen, Spezialfälle, komische Dinge, die passieren können. Manchmal passiert es, dass ich Leute nach Matrizen von Rang 0 frage und dann sagen die, das gibt's gar nicht und das wäre nicht passiert, wenn die sich vorher mehr Beispiele angeguckt hätten. Wenn ich sie frage nach einem Beispiel für eine Abbildungsmatrix, bei der man sehen kann, dass die Abbildung nicht subjektiv ist, zum Beispiel, dann wäre toll, wenn sie diese Zusammenhänge hätten. Ah, ja, Dimension vom Bild, Rang, also brauche ich eine Matrix, die nicht vollen Rang hat. Sowas wäre super. Beispiele in Hülle und Fülle, kleine, große, einfache, bisschen schwierigere. Je mehr sie da parat haben, desto besser. Jetzt sind wir bei den Not-to-dos. Tatsächlich könnte ich ungefähr 10-mal so viele Not-to-dos hier hinschreiben wie To-dos. Einfach weil beim Thema Rang und generell beim Thema Matrizen so viele Fehler so oft gemacht werden. Aber schauen wir mal. Ich hoffe, dass Sie mich positiv überraschen in den Prüfungen und dass Sie einfach ganz viele von diesen Fehlern gar nicht erst machen. Ein großes Not-to-do ist, dass man die Definition vom Rang nur so ungefähr weiß, dass man eigentlich sich immer nur an Beispielen merkt, was da passiert und dass man auf Nachfrage dann das nicht wirklich erklären kann. Das ist blöd. Gleichzeitig ist damit verwandt ist das nächste Not-to-do, nämlich, dass man in der Prüfung Dinge irgendwie nur durch Hingucken beantwortet und dass man aber nicht sagen kann, was das ist, was man da sieht, dass man das also nicht erklären kann. Das passiert auch manchmal und es ist zwar ganz cool, wenn man Dinge schnell sieht, aber wenn man dann nur so aus Erfahrung oder aufgrund von Beispielen etwas sieht, aber nicht wirklich erklären kann, was man da sieht, dann nützt einem das ja auch nichts. Dann ist doof, wenn man Verfahren übt, ohne sich die Erklärung dazu zu merken. Und damit meine ich nicht nur die Erklärung, was man in den Verfahren macht, sondern auch, warum die funktionieren. Und im Kontext von Rang fällt mir da immer sofort ein, naja, wenn ich den Rang bestimme, indem ich Umformung zu einer Dreiecksmatrix mache und mir dann den Rang der Dreiecksmatrix angucke, weil das einfacher geht, dann wäre gut, wenn ich unterwegs noch sowas erwähne wie, ach übrigens, der Rang ändert sich unterwegs nicht, weil ich hier mit Additionsmatrizen multipliziere und weil die invertierbar sind. Und da gab es ein Resultat in der Vorlesung zum Beispiel. Das ist nämlich sonst richtig blöd, wenn ich dann frage, ja Moment mal, das ist eine völlig andere Matrix, warum hat die eigentlich den gleichen Rang wie die erste, mit der wir angefangen haben? Und wenn Ihnen dann dazu nichts einfällt, ist es doof. Das gehört mit dazu, dass man sich merkt, nicht nur wie ein Verfahren funktioniert, sondern auch warum. Dann ein weiteres Not-to-do, Spezialfälle vergessen. Geht ganz schnell. Leute machen alles nur noch mit quadratischen Matrizen und vergessen, dass es auch noch andere Matrizen gibt. Leute machen alles nur über R, 3 Kreuz 3 und vergessen, dass es auch noch andere Körper gibt und andere Größen von Matrizen. Leute vergessen, dass es sowas gibt wie die Nullmatrix oder generell einfach Matrizen, die ein bisschen komisch aussehen, wo man auf den ersten Blick vielleicht die falsche Intuition hat, was die für Eigenschaften haben, Matrizen, die invertierbar aussehen, aber es nicht sind oder andersrum. Ich habe vorhin das Beispiel Rang 0 gebracht. Sonderfälle angucken, Spezialfälle, Extremfälle. Und gerade bei den eigenen Beispielen, die Sie sich überlegen, die Sie dann hoffentlich auf Zuruf parat haben, da auch immer mal wieder so Extremfälle angucken. Was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich das einsetze? Letztes Not-to-do, und das ist ein wirklich, wirklich wichtiges. Bei der Frage nach dem Rang und wie der eigentlich definiert ist, kommen regelmäßig in Prüfungen Antworten, bei denen ich wahlweise in den Tisch beißen möchte oder aus dem Fenster springen. Und je nachdem, wie oft das passiert, denke ich dann, oh Gott, ich habe den falschen Beruf, ich habe alles falsch gemacht in der Vorlesung. Wenn Sie bei der Frage nach dem Rang sowas sagen wie, na, ist die Anzahl der linear unabhängigen Zellen, dann, ich weiß nicht, dann fange ich an zu weinen oder zu schreien oder, ja, ich weiß wirklich in den Tisch oder raufe mir die Haare. Bitte, bitte machen Sie das nicht. Das ist ein fettes Not-to-do. Ich verstehe, woher das kommt, weil wir ja da die Dimension von etwas ausrechnen und weil man da ja sucht nach einer Basis, also nach einer Menge von Vektoren, die linear unabhängig ist. Aber das ist einfach nicht dasselbe, wie zu sagen, Anzahl der linear unabhängigen Zeilen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und wenn Sie mir nicht glauben oder wenn Ihnen nicht klar ist, wie falsch das ist, also was das Problem mit dieser Antwort ist, dann bitte ich Sie, mich anzusprechen oder Jean-Luc eine Nachricht zuzustecken nach dem Motto, hey, bitte einmal erklären, warum diese Antwort so schrecklich ist. Und dann kann ich Ihnen gerne mal ein, zwei Beispiele vorbereiten, wo ich erkläre, zu welchen Problemen es führt, wenn man sich den Rang so merkt. Denn es gibt einfach Matrizen, die so aufgebaut sind, dass man sich da dann was Falsches merkt und dass das so nicht wirklich funktioniert. bitte nicht machen. Bitte nicht irgendwas merken, so über ein Verfahren oder ja, ich mache halt das. Bitte, bitte, bitte nicht. Wenn ich nach der Definition frage, meine ich die Definition. Gerne in ihren eigenen Worten, gerne in einer Formulierung, die für sie schön und angenehm ist, aber bitte, bitte mathematisch korrekt. Ich kann das nicht oft genug betonen und auf meinem Schmierzettel hier für den Podcast steht da ein großes Ah, weil ich jedes Mal Ah denke, wenn Leute an der Stelle dann total schwammig werden und irgendwas sagen, was einfach falsch ist. Bitte gar nicht erst angewöhnen. Deswegen bitte, bitte, bitte üben, das zu erklären, sich korrekt auszudrücken, nicht nur rechnen, sondern auch immer drumherum überlegen, wie sage ich das jetzt, wie spreche ich das aus, wie geht das in Worten, was sage ich, wenn jetzt jemand das und das nachfragt. Das Thema Rang ist erstaunlicherweise eins, wo Leuten da häufig Fehler passieren. Und zwar so komische Fehler, bei denen ich auch manchmal erst durch Nachfragen merke, dass es da nicht nur um die Formulierung geht, sondern dass da wirklich irgendwo noch ein Verständnisproblem ist. Ich würde mich freuen, wenn Sie das Thema sorgfältig bearbeiten und üben, sorgfältig zu argumentieren und auch wirklich korrekt die Dinge zu bezeichnen, also sich wirklich korrekt mathematisch auszudrücken. Darüber würde ich mich sehr freuen, denn dann könnte es sein, dass diesmal bei den Prüfungen lineare Algebra ich nicht nach jeder zweiten Prüfung aus dem Fenster springen möchte, weil Leute nicht wissen, was der Rang einer Matrix ist. Gut, das war meine Tirade zum Thema Not to do beim Rang von Matrizen. Und jetzt habe ich mich hier einmal ausgetobt und in Zukunft werde ich dann immer nur noch sagen, hören Sie sich das Ende dieser Podcast-Folge an, da sage ich alles, was Sie da zu dem Thema bitte unbedingt vermeiden sollten. Wichtiger ist, was Sie tun sollten. Deswegen empfehle ich, sich die To-Do-Liste nochmal anzuhören, wenn Sie überlegen, wie kann ich das am besten üben. Und ansonsten gilt das, was immer gilt, wenn Ihnen noch was einfällt, was Sie fragen wollen oder wenn irgendwas offen oder unklar geblieben ist bei dieser Podcast-Folge, dann sprechen oder schreiben Sie mich an oder sagen Sie es schon Luc. So, nur noch Fragen?